Das ist Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Mit Viktor Rödlin und Marc Jäcki. Präsentiert von Ochsnersport.
Einen guten Lauf wünschen wir dir und heute soll es dir besonders gut gehen. Ich habe Weltklasse-Hilfe am Start für dich. Zum einen er, unser Coach, den wir ja schon kennen mit Europameistertitel, der Viktor Rödlin, und zugeschaltet via Online-Call Triathlon-Olympiasiegerin und Europameisterin Nicola Spierig. Willkommen, Nicola.
Hallo miteinander, danke vielmals.
Der Viktor hat schon vor dir vorgeschwärmt, wo wir ein bisschen über dich geredet haben und so. Und er hat gesagt, du wärst auch noch ein super Marathonläufer geworden. Warum ist der Triathlon geworden?
Ja, ich weiss nicht, ob das wirklich so ist. Aber es ist, glaube ich, so mit 17 etwa habe ich mich immer so entscheiden. Ich bin wahnsinnig gern gelaufen auch und habe damals noch eine Medaille, eine Silbermedaille an der Junioren-Grosseuropameisterschaft gewonnen, also auch im Laufen. Wirklich so hin und her gerissen war, auf was konzentriere ich mich jetzt. Und dazumal ist es wirklich so ein bisschen ausschlaggebend, sind zwei Sachen gewesen. Einerseits ist Triathlon gerade olympisch geworden im 2000 in Sydney, an den ersten Olympischen Spielen in dem Sinn. Und ich habe die Frauen, die gegangen sind, schon gekannt und habe die schlechteste auch ab und zu schon mal geschlagen gehabt. Und da ist so ein bisschen der Olympiatraum aufgekommen, das könnte wirklich Realität werden, an die Olympischen Spiele zu gehen mal. Und das ist sicher sehr viel einfacher gewesen für mich im Triathlon als im Laufen. Und ich glaube, der wichtige Punkt war fast gewesen, dass ich mir schlicht und einfach nicht können vorstellen konnte, einfach jeden Tag nur zu laufen und mehrmals zu laufen. Sondern ich war wirklich die gewesen, die auch gerne die Abwechslung hatte, auch lang noch mehr Sportarten gemacht hat und im Triathlon dann quasi konnte drei Disziplinen behalten, auch wenn ich mich auf einen Sportart konzentrieren musste.
Und hast du alle Disziplinen geliebt?
Ja, also es ist wirklich, ich habe die Abwechslung sehr gern. Ich finde alle drei Disziplinen sehr spannend. Aber wenn mich jetzt gewisse fragen, ja, was machst du dann nach deiner Karriere, wenn du wirklich keinen Spitzensport mehr machst, dann denke ich, ist es schon das Laufen, das ich am meisten machen werde. Und wo mir dann auch noch am meisten Freude macht, wo halt auch am effizientesten ist, wo man überall kann ausüben kann. Schwimmen ist schwieriger und Velofahren braucht mehr Zeit. Aber so als Beruf bin ich wirklich froh und geniesse das, um drei so verschiedene Sportarten zu haben. Mache eigentlich alle gerne, ja.
Ich frage mal euch beide, was unterscheidet der Marathonläufer von der Triathletin?
Ja, also ganz vieles, Nicola. Also erstens kann ich nicht schwimmen, zweitens macht mir das Füllen sehr schnell weh beim Velofahren. Das sind, glaube ich, grosse Unterschiede. Aber was unterscheidet uns? Ich glaube, der Marathonläufer hat halt wirklich einfach die Begabung, halt wirklich mit dem einen, auch mit dem zurechtzukommen und wirklich das auszureizen. Und der Triathlet hat halt wirklich Begabung in der Vielseitigkeit. Also nicht das eine, sondern hat wirklich die Kombination von all drei Ausdauersportarten, aber halt eben liegend, also schwimmen, sitzend auf dem Velo und dann eben noch rennen. Und die Kombination ist, glaube ich, extrem spannend, Nicola, und vor allem auch die Umstellung. Ich glaube, ein Marathonrennen, das ist das eine, aber jetzt, wenn man jetzt im Ironman denkt, ein Marathonrennen, nachdem man geschwommen und Velo gefahren ist, das ist, glaube ich, ganz etwas Neues und das wird, glaube ich, völlig etwas anderes sein für mich, wenn ich jetzt so etwas mal ausprobieren würde.
Ja, ich denke auch. Es gibt Gemeinsamkeiten, es sind beide Ausdauersportarten. Ich finde beide wahnsinnig spannend. Ich bin auch schon 2-3 Marathon gelaufen, auch 3-14 an den Leichtathletik-Marathon-Europameisterschaften. Aber es gibt auch viele Unterschiede. Und das eine ist nur schon vom Körperbau her. Und das habe ich auch immer gesagt. Also, ich laufe extrem gern, aber eine Top-Marathonläuferin wäre ich rein vom Körperbau her schon nie geworden. Also, ich habe schon als Juniorin immer gefunden, oh, ich sehe riesig aus gegenüber den Läuferinnen, habe extrem viele Armmuskeln, eine andere Statur. Also, nur schon körperlich gibt es schon einige Unterschiede zwischen Marathonläufer und Triathleten. Und ich denke, es sind wirklich zwei verschiedene Sportarten.
Ist die Herausforderung im Triathlon nicht, dass man eher zu viel trainiert, weil man natürlich drei verschiedene Sportarten muss trainieren?
Ich glaube, das ist bei allen Spitzensporten oder bei den meisten so. Ich bin froh, auch das. Ich hätte gar nicht können, so viele Laufkilometer machen, ohne Verletzung einzufangen, wie jetzt der Vic oder andere Top-Marathonläufer machen. Also, das hat mein Körper gar nicht ausgehalten, für das ist er nicht gemacht. Wenn ich mehr als 120 km pro Woche laufe, habe ich eine Stressreaktion oder Stressfaktor auf den Skibein. Aber im Triathlon, das ist so, man hat 3 verschiedene Sportarten. Entsprechend kann man auch viele Muskelpartien trainieren, kann man immer wieder anders trainieren. Und theoretisch sollte man natürlich, um so schnell wie möglich zu werden, so viele Stunden laufen wie ein Läufer und so viel schwimmen wie eine Schwimmerin und so viel Velofahren wie eine Radfahrerin. Und das geht natürlich nicht, dann hat man keine Erholung mehr. Also wir müssen schauen, wo können wir Synergien ausnutzen, wo können wir profitieren von der einen Sportart für die anderen und wo liegt die ideale, quasi, wo sind die idealen Trainingsstunden, dass wir eben auch noch genug Erholung haben zwischendrin.
Was heisst denn das, dass wir uns das vorstellen können? Wie teilst du dein Training ein? Was, wenn, wie setzt du Prioritäten und wo nützt du eben die Synergien?
Das ist wirklich etwas, was ich sehr spannend finde, dass bei mir jeden Tag anders aussieht. Also es gibt fast nie einen Tag, wo ich einfach nur quasi typisch triathlonmässig schwimmen, Velofahren, laufen, sondern es gibt einen Tag, wo ich 3-mal laufen in einem Tag und nichts anderes mache. Und dann gibt es den nächsten, wo ich vielleicht ein Schwimmtraining habe am Morgen und 2 Velotraining am Mittag und am Nachmittag. Und das wechselt immer. Und da ist mein Trainer extrem gut drin, um eben zu schauen. Nach einem harten Lauftraining habe ich vielleicht ein lockeres Schwimmtraining, vor allem Beinschlag, zum Bein wieder locker. Also es ist mehr eine Erholung für meine Laufmuskeln. Und im Schwimmen und im Velofahren trainiere ich die Ausdauer, auch fürs Laufen, damit ich eben dann nicht muss den ganzen Körper belasten mit zu vielen Laufkilometern. Und da gibt es extrem viel eigentlich, wo die 3 Disziplinen können voneinander profitieren in dem Sinn.
Ja, Nicola, gell? Wir sind ja beim Thema Ergänzungstraining und das ist echt spannend. Als klassischer Läufer solltest du ja nicht nur rennen, sondern eben Ergänzungstraining machen. Mal aufs Velo, mal ins Wasser. Und du musst eigentlich so den Ausgleich schaffen. Ich sage immer, ein breites Fundament legen, eben nicht nur rennen, sondern eben auch das, was die meisten Läuferinnen und Läufer nicht so gerne machen. Vielleicht auch du, wo du jetzt gerade rennst und uns zuhörst, rennst einfach am liebsten. Aber das, ja, vielleicht auch mal etwas anderes zu machen oder halt da mal in den Kraftraum zu gehen oder rumstehen bei Fußgymnastik oder eben Velofahren, schwimmen, das machst du nicht so gerne. Und das finde ich eigentlich bei dir nur spannend. Du machst ja eigentlich nicht Ergänzungstraining, sondern du machst einfach verschiedene Sportarten und beim Laufen machst du jetzt zum Beispiel, glaub, vor allem viel Intervalltrainingsformen laufend, weil die Grundlagenausdauer machst du fast vor allem auf dem Velo und im Wasser. Ist das richtig?
Mhm, das kann man so sehen, genau. Also wie gesagt, mein Körper ist gar nicht geschafft. Ich habe immer Probleme, wenn ich zu viele Kilometer mache im Laufen, aber ich muss gar nicht so viel machen, weil, wie du sagst, richtig sagst, eben die Ausdauer kann ich eigentlich auf dem Velo trainieren und im Schwimmen trainieren, die muss ich nicht im Laufen trainieren. Und so habe ich meine Ergänzungstraining eigentlich glücklicherweise schon in meinen 3 Disziplinen. Finde ich super, weil ich wüsste eigentlich nicht, wo ich die Zeit dann noch herholen würde, um noch viel Ergänzungstraining zu machen. Aber das ist wirklich so, also meine Physio stöhnt auch immer, sie hat viele Läufer, die sie behandelt und sagt, sie versuche immer, die Läufer zum Schwimmen mal zu bringen oder eben zum Velofahren und die wollen nicht. Und ich verstehe das super gut, weil man hat seine Sportart und macht die am liebsten und will dort weiterkommen, aber manchmal führt eben auch einen kleinen Umweg eben über das Ergänzungstraining fast schneller dann zum Ziel, in dem Sinn, dass man weniger Verletzungen hat und dass man fitter wird. So.
Also ist Triathlon macht der Athlet auf diesem Niveau weniger kaputt als ein Marathon?
Ja, ich glaube, auf dem Niveau, wo jetzt Nicola unterwegs ist, macht er sich auch sehr kaputt. Aber ich glaube, Triathlon zwingt einem wirklich ein breites Fundament zu legen. Und ich glaube, wenn man es jetzt langfristig anschaut und wir machen ja wirklich das jetzt auch für Hobbysportlerinnen und Hobbysportler, der Podcast. Ich glaube, je breiter dein Fundament, desto langfristiger gesund kannst du dein Leben gestalten. Und ich glaube, manchmal macht es mir ein bisschen Angst, wenn ich dann so die asketischen Läuferinnen und Läufer im Wald sehe, rennen und Tunnelblick und nur geradeaus und die Körper, das hat ja Nicola auch schön gesagt, wenn sie sich verglichen hat mit 17, 18 mit anderen Läuferinnen, ist sie sich eher ein bisschen muskulös vorgekommen. Und ich glaube, dass das manchmal, ich glaube auch vielen Hobbyläuferinnen und Läufern gut, ein bisschen muskulöser zu sein, ein bisschen vielseitiger zu sein und eben nicht nur können zu rennen und vor allem nicht nur zu rennen, sondern halt auch verschiedene Sachen in den Trainingsprozess einzufügen. Aber was mich jetzt noch wundern würde, Nicola, ist so ein bisschen, machst du noch Rumpfstabi oder Fußgymnastik? Oder ist es wirklich einfach, wenn du schon drei Sportarten machst und halt viel vielseitiger trainierst, als nur eine Läuferin oder ein Läufer trainiert, trainierst du automatisch eigentlich genug Muskeln? Oder musst du auch noch sogenannt klassisches Ergänzungstraining machen?
Ich glaube, das ist ein bisschen eine individuelle Frage auch. Also ich kenne viele Triathleten, die das machen, vor allem Rumpfstabi. Weil klar, für uns, fürs Laufen ist das auch extrem wichtig, auch fürs Velofahren. Wir versuchen, das zu integrieren im Training, das wir schon machen. Also wir schwimmen zum Beispiel extrem viel mit einem Band um die Füße, wo man auch so im Schwimmtraining recht viel, also extrem viel Rumpf braucht. Und so die Rumpfstabi wie im Training auch mehr trainiert. Und das Gleiche machen wir eigentlich mit dem Krafttraining. Wir, oder ich spezifisch gehe jetzt nicht viel in den Kraftraum, gehe spezifisch Krafttraining machen, sondern wir suchen das einzubinden ins Training mit, im Schwimmen mit Paddles, wo man schwimmt, oder mit einem Gummiseil, wo man quasi gegen den Zug vom Gummiseil schwimmt und so wirklich Krafttraining macht, beim Laufen, beim Velofahren, mit Hügelrepetitionen, mit grossen Gängen und das so zu integrieren. Aber wie gesagt, es gibt schon auch viele Triathleten, die das zusätzlich noch machen. Das ist, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen was für Probleme, das man auch hat. Also auch Fußgymnastik habe ich jetzt selten gemacht, habe aber auch nie ein Problem. Ich habe andere Problemzonen und ich glaube, man muss dort auch ein bisschen schauen, was sind Probleme, wo kann man sich noch verbessern, was ist wichtig für einen selber. Aber Triathlon, einfach von vorher noch oder in Bezug zu vorher, ist von einer Berliner Studie mal wirklich als die gesündeste Sportart quasi definiert worden, weil es halt sehr vielseitig Muskeln braucht, also Oberkörper schwimmen, Velofahren und Schwimmen auch keine Schläge verursacht und alles auch beidseitig ist, nicht wie Tennis, wo man quasi den rechten Arm viel mehr braucht als den linken Arm. Und von dem her ist das natürlich, habe ich das Gefühl, bin ich eine glückliche Spitzensportlerin, weil das wirklich ein Sportart ist, wo man sehr viel Ausgleich hat, wo man nicht viel Schäden in dem Sinn hat von der Sehne und so weiter, alles her. Heisst nicht, dass es, ich glaube, Spitzensport in allen Sportarten ist nicht nur gesund. Also ich glaube, wenn ich aufhöre, werde ich auch, oder freue ich mich auch darauf, um wieder mal ganz andere Sportarten auch zu machen, weil ich glaube, jede Sportart bringt wieder einen Mehrwert für Gesundheit und für die allgemeine Fitness.
Ja, das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, wo jetzt alle, die uns zuhören, müssen wirklich verstehen, mit dem Ergänzungstraining tust du die Disbalancen ausgleichen. Und du hast das Glück, du machst eben drei Sportarten, du setzt den ganzen Körper ein, du lässt gar nicht so Disbalancen entstehen. Aber die klassische Läuferin, der klassische Läufer hat halt wirklich ein Kraftverhältnis, das nicht stimmt, zwischen den Beinen, zum Oberkörper, zum Rumpf, zu den Armen. Und gleich beim Rennen hast du halt bei der Landung die Schläge und dann gibt es irgendwann ein Rückenproblem. Und vielleicht machst du mal etwas anderes im Leben, bist nicht nur am Rennen und dann bist du überfordert, weil du zu wenig Kraft im Oberkörper hast. Und ich glaube, das ist so das Ziel vielleicht an dich, wo jetzt zuhörst, ist, versuch wirklich die Defizite auszugleichen. Versuch mit Ergänzungstraining halt wirklich deinen Körper nicht nur eben fürs Rennen fit zu machen, sondern fürs Leben. Ich vergleiche es noch gerne so ein bisschen mit den Autopneu. In der Schweiz kennt man den Winter- und den Sommerreifen, aber eigentlich solltest du so einen Vierfruchtreifen haben für vier Jahreszeiten. Dann solltest du eine Muskulatur an deinem Körper haben, die dir eigentlich hilft eben bei verschiedenen Bewegungen, nicht nur beim Rennen, sondern auch wenn du mal vielleicht an ein Grümpelturnier gehst oder halt gehst du Skifahren oder machst schon mal irgendetwas mit einem Racket in der Hand, dass du eben das auch kannst. Und klar, im Spitzensport geht es dir darum, dann wirklich ganz spezifisch die Muskeln zu formen, um halt dann, ja, in einer Inselbegabung dann auch erfolgreich zu sein. Und darum sind die Marathonläufer halt dann teilweise so schmächtig durch und haben halt wirklich alle Kraft dabei.
Also das Ergänzungstraining ist das eine. Und dann gibt es ja auch noch die Alternativsportart. Das ist wahrscheinlich etwas mehr für das Gemüt. Gibt es so bei dir, Nicola, dass du irgendwie sagst, hey, ich muss mal etwas anderes als schwimmen, Velofahren, rennen und dann völlig etwas anderes machst?
Nein. Also ich bin sehr polysportiv aufgewachsen. Angefangen bei meinem Grossvater, über meinen Onkel, über meine Mutter und mein Vater sind alle Sportlehrer gewesen und entsprechend hatte ich das Glück gehabt, dass ich in der Kindheit sehr viele Sportarten ausprobieren konnte und mir hat das extrem gefallen. Also was sie mir mitgegeben haben, ist wirklich so die Leidenschaft für den Sport allgemein. Und wir sind viel Skifahren, ich habe lange Basketball gespielt, auch mal noch in der Nachwuchsauswahl gewesen, obwohl ich natürlich viel zu klein bin für das. Und von dem her, eigentlich mache ich wahnsinnig gerne verschiedene Sportarten. Jetzt in dieser Phase eben als Spitzenathletin gibt es sehr selten, dass ich einfach noch Zeit habe für das. Also es heisst eigentlich, entweder mache ich mein Training und das ist halt meistens Schwimmen, Velo, Laufen oder ich versuche ein bisschen Energie zu sparen und nicht noch allzu fest andere Trainings zu machen. Das heisst aber nicht, dass ich gar nichts mache. Also es ist für mich ganz logisch, dass ich mit meinen Kindern Skifahren gehe. Einfach gemächlich, moderat. Und dass ich andere Sachen mache. Aber in dem Sinne dann fast nicht als Training, sondern einfach wirklich als Spass und darauf schauen, dass ich dort nicht allzu intensiv gehe, weil dann komme ich sehr schnell Muskelkater über. Die Gefahr für Verletzungen ist relativ gross.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Erholung hat gar nicht mehr Platz. Aber das ist ja auch wichtig. Wie gestaltest du die Erholung bei drei Disziplinen, die alle auf Top-Niveau müssen sein?
Ja, das ist extrem wichtig. Und da muss man schon drauf schauen. Eben auch ich merke das vielleicht nochmal speziell, weil halt neben diesen drei Disziplinen noch eine Familie mit drei Kindern kommt, drei kleinen Kindern, und dann wird das nochmal schwieriger. Das ist etwas, wo ich wirklich auch drauf schauen muss. Und wo ich auch denke, sind für viele Zuhörer ist ein wichtiges Thema, weil wir Spitzensportler haben den Sport wenigstens als Beruf, aber wenn man Sport natürlich neben dem Beruf macht, intensiv und dann nur Familie hat, dann ist wirklich die Schwierigkeit manchmal, wo bleibt die Erholung. Von mir aus gesehen muss man gut auf den Körper hören. Für mich die beste Erholung ist immer noch ganz einfach und simpel, einfach Schlaf. Also wenn ich gute Nacht kann schlafen, meine Stunden habe, wo ich wirklich nur mehr Profi war, habe ich sogar noch ein Mittagsschläfchen, ein Powernap gemacht, quasi. Und das tut mir am besten. Und ich glaube, dort herauszufinden, wie kann ich mich am besten erholen, mental, ist für mich Erholung auch, kann auch Lego spielen mit meinen Kindern sein, etwas anderes machen. Es ist mentale Erholung, aber eben körperlich ist wirklich einfach Schlafen, was für mich am besten wirkt.
Also das ist das, was mich natürlich eh bei dir begeistert. Also ich habe ja bei meinem Mann, also ich habe nicht müssen schwanger sein, um Vater zu werden oder um Kind zu haben, und habe eigentlich am Ende von meiner Karriere meine Familie dann entstehen und Luna ist 12 auf die Welt gekommen, Ben 14, also wirklich 14 habe ich ja dann aufgehört. Aber der Gap, den du machst, eben drei Kinder, drei Schwangerschaften, das ist schon unglaublich. Und eben dann noch drei Einheiten oder drei Sportarten, die du trainierst. Ja, die Balance zu finden, ich glaube, eben, das ist glaube, die grosse Kunst, die du einfach unglaublich beherrschen tust.
Ja, ist sicher ein riesiges Thema. Und Balance, die muss ich auch immer wieder suchen. Also es ist nicht etwas, das ich mal habe. Und es verändert sich immer alles wieder. Kinder wachsen, haben andere Bedürfnisse, ich verändere mich wieder. Also die Balance muss ich auch immer wieder suchen. Das ist nicht etwas, wo einfach so jetzt habe ich es und jetzt bleibt es immer so. Ich glaube, da muss man sehr flexibel sein. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich sehr viel Hilfe habe, dass mein Mann und ich ja auch haben können die Rolle tauschen können, dass er die Hauptverantwortung hat für Kind und ich in dem Sinn wirklich darf meinen Sport als Beruf ausüben und das auch kann, eine Familie damit ernähren. Das ist absolut nicht selbstverständlich für eine Frau. Dort ist wirklich, also ich schätze es extrem und sehe das als Privileg an, eigentlich, dass ich alles kann verbinden, dass ich die Familie habe und den Sport nebenan und noch andere Projekte und versuche wie eigentlich alles als Erholung vom anderen zu nehmen. Also wenn ich gehe trainieren, ist das ein bisschen Erholung von der Familie, mal etwas für mich, wenn ich heimkomme, ist Familie da, dann geniesse ich Zeit mit dem Kind und versuche mich dort wieder zu erholen vom Training. Klappt nicht immer. Und ist sicher eben etwas, wo zentrales Thema ist, auch wo ich auch immer wieder muss mit meinem Trainer besprechen muss. Und er sagt immer, ich muss unbedingt sagen, was ich mit der Familie vorhabe. Und er passt dann das Training in dem Sinn an meinen Familienalltag an, wo, glaube ich, unglaublich wichtig ist, weil sonst sagt er, eben, ist es so einfach, einfach zu wenig Erholung zu haben.
Der beide zusammen Kind. Was ich mir immer vorstellen kann, wenn man auf eurem Niveau Sport treibt, wie es der Victor das gemacht hat oder wie du das machst, Nicola, es braucht auch eine riesige Portion auch ein bisschen Egoismus. Wie geht es zusammen mit Familie, mit anderen Bedürfnissen von der Leute im engsten Umfeld und eben dieser nötigen Portion auch ein bisschen egoistisch zu sein?
Das ist wirklich als Athletin, wenn man nur Athlet oder Athletin ist, in dieser Phase, wo man wirklich Spitzenathletin ohne Familie und nichts ist, ist man sehr, ich würde sagen, vielleicht nicht egoistisch, aber egozentrisch. Also das Leben dreht sich um einen selber und um seinen Körper und um das Optimieren von den Umständen, dass man eben diese Spitzenleistung anbringen kann. Und das ist und das muss auch so ein bisschen sein. Und das hatte ich gehabt. Ich habe das ganz bewusst gesagt, bis zu den Olympischen Spielen in London. Mein Partner und ich, jetziger Mann, waren schon 10 Jahre zusammen damals. Er ist älter, wir haben gewusst, wir haben eine Familie. Und für mich war ganz klar, ja, aber erst nach den Olympischen Spielen in London, weil ich wollte dieses Spiel eben egoistisch vorbereiten können. Absolut auf mich abgestimmt, ich im Zentrum. Alles 100% so, dass ich dort meine Höchstleistung bringen kann. Und nachher, ja, möchte ich Familie und dann, und das sage ich jetzt noch, seit dort, für mich wäre es absolut okay gewesen, um damals meine Karriere zu beenden. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, ob ich nach der Geburt vom ersten Kind, ob ich dann körperlich noch einen Spitzensport machen will, ob ich noch mental will Spitzensport machen, ob das noch genug wichtig ist, ob ich noch genug Leidenschaft habe nachher. Und für mich ist das dann, hat wirklich die Welt geändert, Prioritäten haben geändert, die Familie ist an erster Stelle gekommen. Das ist wichtig und richtig so. Und irgendwie geht es eben gleich, weil Sport ist immer noch die Leidenschaft und ich glaube, es hat auch gute Seiten, wenn der Sport nicht mehr so wichtig ist und wenn nicht mehr ich als Athletin immer im Zentrum stand. Weil ich mache mir zum Beispiel nicht mehr so viele Gedanken und Sorgen, wenn mal das Training nicht so gut läuft. Ich komme heim und erstens geht es gerade weiter, kann man nicht mehr so viele Gedanken machen darüber. Und zweitens wird man sofort vor Augen geführt, dass es eben Wichtigeres gibt im Leben und dass mein Training jetzt nicht so unglaublich wichtig ist und es auch nicht so unglaublich schlimm ist, wenn ich meine Zeiten nicht haben können laufen. Und das hat auch positive Seiten. Also ich glaube, es sind wie zwei verschiedene Leben. Es ist jetzt noch klar, im Wettkampf, auch dort muss ich mich absolut auf mich selber konzentrieren. Aber das kann ich wie switchen. Also das ist dann der Wettkampf oder das ist dann das Training. Und wenn ich heimkomme, hat wieder etwas ganz anderes Priorität und dann ist das auch klar.
Glaub, Nicola, wichtig ist einfach, du brauchst einfach einen starken Partner oder in meinem Fall eine Partnerin an der Seite. Und ich glaube, das ist glaub, etwas, wo vielleicht auch im Hobbysport manchmal ein bisschen unterschätzt wird, dass man das eben abspricht miteinander und auch einen Plan hat und vielleicht auch, wie du jetzt beschrieben hast, eben, bis London 2012 ist es wirklich klar gewesen. Und nachher hast du dich auf das eingeladen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und eben, du hast das Glück mit dem Reto und Matze, der selber Spitzensportler war. Ich meine, dem musst du nicht erklären. Das ist manchmal da, was du vielleicht eben im Hobbysportbereich, wo ich manchmal eben staune, wie ambitioniert die Hobbysportler unterwegs sind und wie die alles wissen, alles lesen und alle Apps haben und alle neuesten Technologien schon angeschafft haben, dass die eigentlich dann fast ein bisschen Beziehung wegen dem gefährdet. Und am schlimmsten, sie leben ja nicht einmal von dem, sondern es ist ein Hobby. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Kunst, die du, glaube ich, einfach auch geschafft hast. Und darum bist du einfach auch so erfolgreich geworden.
Also das stimme ich dir absolut zu. In verschiedenen Bereichen, wie du gesagt hast, habe ich auch erwähnt, eben, ich brauche wahnsinnig viel Hilfe. Das wäre unmöglich, um irgendwie selber ohne mein Umfeld, eben ohne den Reto, aber auch ohne meine und seine Eltern und so weiter, ohne die Unterstützung, das können zu machen, nicht möglich. einerseits von der Organisation her, andererseits aber wirklich auch mental. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich die Unterstützung hätte, dann könnte ich das rein mental nicht machen. Und das ist vielleicht auch etwas, was unterschätzt wird und was wahnsinnig wichtig ist. Und wie du gesagt hast, der Reto war selber an den Olympischen Spielen und er weiß genau, was es braucht. Und ich muss ihm nichts erklären. Das ist so, das hast du gesagt. Ich kann am Morgen um 6 Uhr, auch am Sonntag rennen und muss nicht, ich habe nicht die Frage, ja, warum jetzt auch noch und jetzt ist der Wochenende. Das ist so oder so klar. Es ist wirklich auch wichtig, wir setzen uns immer wieder zusammen, auch jetzt bei uns ist es halt nach den Olympischen Spielen, und diskutieren, ob das Leben noch für uns stimmt. Weil das ist auch etwas, es muss für alle stimmen. Es muss nicht einfach für mich stimmen, sondern es funktioniert nur, wenn es für die Kinder richtig ist und wenn es eben für den Reto es richtig ist, wenn sich alle wohlfühlen und wenn alle können hinter dem Leben stehen. Und das Leben verändert sich auch, wie ich gesagt habe, und darum müssen wir immer wieder zusammensitzen und diskutieren, was wollen wir, wie wollen wir es. Und ja, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass da alle am gleichen Strang ziehen und nicht einfach jemand quasi sein Leben lebt in dem Sinn.
Es ist Zeit für ein Live-Coaching mit Viktor.
Viktor im Ohr, dein persönliches Live-Coaching.
Ja, du bist am Rennen, während du der Nicola, Marco und mir zuhörst. Und das ist sicher auch spannend. Und vielleicht hast du fast aufgehört zu rennen. Aber wenn du aufhörst zu rennen, läuft ja der Podcast nicht mehr. Und jetzt hör mal auf zu rennen, aber beweg dich ein bisschen. Weil, wenn wir schon bei Alternativtraining sind, könnte man auch mal Sprünge machen. Also renn nicht nur, sondern spring auch mal. Mach jetzt mal so richtig schöne Sprünge. Schön aus dem Fußgelenk abstoßen und die Knie richtig vor, hoch aufnehmen und flieg mal so richtig durch die Luft. Und nicht vergessen, die Sprünge löse ich aus mit einer guten Armbewegung. Wirklich jetzt mal links, rechts, spring richtig weit. So sogenannte Laufsprünge, also nach vorne springen, nicht in die Höhe springen. Und aus diesen Laufsprüngen raus, du hast jetzt gerade wieder mal schön raus beschleunigen. Du merkst, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen ringer. Das hat wieder einen Unterbruch gegeben von deinem vielleicht Rhythmus, den du gehabt hast. Und jetzt gerade nochmal 10 richtig weite Sprünge. Versuch so weit wie möglich zu fliegen. Links, rechts. Ja, richtig explosiv abstoßen, schön mit den Armen arbeiten und schön locker weiterlaufen, die Geschwindigkeit der Sprünge gerade mitnehmen. Das ist schon dein erstes Alternativtraining gewesen, weil Sprünge ist eigentlich ein sensationelles Krafttraining. Da muss man nicht ins Fitnesszentrum, in den Kraftraum gehen, um Kraft zu trainieren. Gerade sportartspezifisch, das, was auch Nicola macht, sportartspezifisches Krafttraining, Sprünge. Baut sie dein Training ein. Man kann die Sprünge auf der Fläche machen, man kann es aber auch sehr gut am Berg machen. Und ab und zu nicht nur springen, sondern auch springen.
Uns zugeschaltet via Online-Call ist Triathlon-Olympiasieger und Europameister Nicola Spierig. Was viele von unseren Läuferinnen und Läufern uns dazu hören dürfte interessieren, wie trainiert man eigentlich während der Schwangerschaft?
Ein grosses Thema. Das können wir einen extra Podcast machen. Also ich habe sicher gute Frauenärzte, gute Ärzte, medizinische Hilfe gehabt. Dort, wo wir wirklich können absolut bestätigen, dass Sport in der Schwangerschaft, aktiver Lebensstil, gut ist, positiv ist, und zwar fürs Baby und für die werdende Mutter. Das ist sicher mal wichtig, weil früher war die Ansicht von gewissen Ärzten ein bisschen anders gewesen, und sie sind extrem vorsichtig und pessimistisch gegenüber Sport in der Schwangerschaft. Und jetzt ist eigentlich klar die Meinung, dass es gut ist, dass es positiv ist, dass Schwangere sollten sich bewegen. Jetzt klar, die Frage ist, wie bewegen? Da gibt es verschiedene Arten und verschiedene Intensitätsstufen. Ich glaube, Spitzensport, Höchstleistungen haben keinen Platz in der Schwangerschaft. Ich habe keine Wettkämpfe gemacht in der Schwangerschaft und ich habe für mich so eigentlich 3 Regeln gehabt. Natürlich nach Rücksprache und nach vielen Infos von der Ärzten. Und zwar war das, dass ich Risiken vermeide. Also ich habe jetzt mit Schwimmen, Velofahren, Laufen eigentlich 3 Sportarten, die keine Kontaktsportarten und so weiter sind. Von dem her keine Risiken von Schlägen. Ich habe einfach für mich entschieden, dass ich vor allem am Schluss, in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, nicht mehr draussen fahren, sondern nur noch auf der Velorolle rein, dass ich kein Risiko vom Sturz habe. Dann ist es so generell eigentlich eben die Meinung, dass man nicht zu intensiv trainieren sollte. Das war für mich auch recht logisch gewesen, weil wenn ich Sauerstoffmangel habe, also wenn ich zu wenig Schnuff habe, dann kann das Baby auch Sauerstoffmangel haben unter Umständen. Also dort bin ich einfach im Bereich geblieben, wo eigentlich Bereich Ausdauer ist, wo man sehr viel trainieren kann, aber nicht ganz zu intensiv. Und das Dritte war eigentlich, dass ich nicht mehr so viel trainiert habe natürlich wie vorher, sondern dass ich etwa zwei Drittel von dem, die Hälfte bis zwei Drittel von dem trainiert habe, wo ich vor der Schwangerschaft trainiert habe. Das sind so ein meine drei Regeln in dem Sinn, wo ich mich daran gehalten habe. Am Schluss dann natürlich auch nicht mehr so viel gerannt oder auf dem Alter G gerannt, wo man weniger Schläge hat, also dass dem Baby sicher nicht passiert. Und sicher einfach auch immer auf den Körper hören. Also ich habe das Gefühl gehabt, bei allen drei Schwangerschaften und auch nachher, wenn man auf den Körper hört, dann gibt er einem sehr, sehr viele Zeichen, was gut ist. Und zwar für einen selber und das Baby und was vielleicht zu viel ist oder was an dem Tag jetzt gerade nicht so gut ist. Und wenn man dem Gefühl so folgt und eben wenn man einen harten Bauch hat, an einem Tag, dass man halt dann mal marschiert und nicht rennt und das völlig okay ist. Ich glaube, wenn man auf das hört, dann kann man wirklich mit gutem Gewissen und mit dem Wissen, dass man eigentlich etwas Gutes tut für das Baby und für sich selber die Schwangerschaft durch den Sport machen. Natürlich nur, wenn man nicht irgendwie wirklich Probleme hat, sondern wenn man eine normale Schwangerschaft hat.
Hast du die Ernährung irgendwie angepasst während der Schwangerschaft?
Nicht extrem. Also ich hatte auch nicht so viel Gelüst, wie man von anderen Schwangeren gehört. Was lustig war, ich glaube, bei beiden Buben, ich habe ja drei Kinder, und ich glaube, bei beiden Buben habe ich in den ersten drei Monaten Schoki nicht mehr sehen. Und ich bin jemand, der so Schoki so wahnsinnig gerne hat und jeden Tag muss Schoki essen. Und in der ersten
Nicola, habe ich schwanger werden. Ja, ich schaffe es nicht, auf Schoki zu verzichten.
Ja, und das war so lustig gewesen, weil das habe ich sonst noch nie von jemandem gehört, aber das war bei mir also so gewesen. Sonst einfach umgestellt in dem Sinn, es gibt so die üblichen, also man soll kein Trockenfleisch essen, kein Rohfisch und so weiter. Das ist klar, dass alles, was ein Baby schaden konnte, habe ich einfach nicht gegessen. Ist für mich aber jetzt nicht eine riesige Umstellung gewesen. Da ich relativ viel Süßes esse, hatte ich ein bisschen Angst vor dem Diabetestest, den man machen muss. Nach etwa zwei Drittel der Schwangerschaft, aber der war auch in Ordnung gewesen. Und von dem her konnte ich eigentlich relativ normal weiter essen.
Und nach der Schwangerschaft kann man da relativ schnell wieder irgendwie rauffahren?
Nein, also ich hatte das Glück, dass ich keine grossen Probleme hatte in der Schwangerschaft. Und wirklich habe ich bis am letzten Tag konnte Sport treiben, mich bewegen. Das hat mir sicher geholfen. Und ich bin überzeugt, dass einem das auch hilft für die Geburt. Mhm. Also eine fitte Frau, die sich aktiv und fit halten in der Schwangerschaft, die hat auch viel mehr Energie und ist parat bei der Geburt. Also mir hat das geholfen und auch für nachher ist klar, es gibt Sachen, die man nicht so schnell wieder machen kann. Laufen ist eins von den Sachen, wo man wirklich muss schauen muss, dass der Beckenboden zuerst wieder hebt, also dass man dort Beckenbodentraining zuerst macht und das ernst nimmt. Aber Velofahren zum Beispiel habe ich habe keine Verletzungen gehabt und dann kann man relativ schnell wieder Velofahren. Und ich habe dann auch einfach eben alternativ, bin auf den Stepper gegangen oder habe auf meinem Langlauf Gerät meine Arme trainiert zu Hause oder habe so Sachen gemacht und habe es lässig gefunden, dass ich mich wieder bewegen kann, schnell. Und eben, das kann man auch zuhause machen, wo das Baby in der Nähe ist und wo man eigentlich immer verfügbar ist. Und mit langen Spaziergängen auch mit dem Baby zusammen und so wieder, eigentlich wieder angefangen. Aber was mich erstaunt hat, immer, einerseits ist mit der Geburt nicht getan, also der Körper braucht länger, um um sich zurückzubilden. Auch hormonell gibt es nachher wieder Umstellungen wegen dem Stillen. Und das ist, sind riesige Aufgaben, die der Körper da muss übernehmen und wo man auch darf und sollte Zeit lassen. Und andererseits hat es mich erstaunt, wie schnell dass der Körper gleich wieder im, in dem Sinn Spitzensportmodus war, dass er wieder konnte leisten. Also dass er beide Aufgaben hat können übernehmen gleichzeitig. Baby schauen, Baby stillen, kein Problem. Und gleichzeitig wieder im Sport recht schnell wieder auf höherem Niveau leisten. Das ist einfach ein Beweis, dass der Körper Unglaubliches kann leisten.
Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, das ist auch das, was extrem beeindruckend ist. Und das bringt uns ja wieder zurück zum Ergänzungstraining, zum Alternativtraining. Es ist wirklich ein Gesamtes. Und ich glaube, die Schwangerschaften haben dir aufgezeigt, dass es noch anders gibt. Aber du hast es auch geschafft, das zu kombinieren und die verschiedenen Fähigkeiten halt wirklich dann wieder zu spielen zu lassen. Und das zeigt auf, was wir ja auch jetzt in dieser Podcast-Folge wirklich möchten, die Läuferinnen und Läufer mitgeben. Rennen bitte nicht nur, sondern macht wirklich auch andere Sachen. Legt ein breites Fundament und macht eben wirklich einen Körper, der für vieles eben den Fähigkeiten hat und eben nicht nur für schnell rennen.
Aber soll ich ein Training auslassen und ersetzen? Oder wie mache ich denn das, dass ich nicht irgendwie übertrainiere jetzt als Breitensportler?
Ja, einfach anstelle vom Rennen einfach mal aufs Velo steigen, ins Wasser gehen oder die Langlaufski anschnüren und halt die Disbalance, die entstehen, halt da mal mit Rumpfstabi, mit Fußkraft, mit Geschicklichkeitstraining, Koordination halt ausgleichen. Der alte Vita-Parcours, wieder mal an die Geräte hängen, wieder mal etwas machen, wo man Muskelkater hat am anderen Tag. Muskelkater ist immer ein Zeichen, dass man etwas gemacht hat, was der Körper nicht mehr kennt oder man schon lange nicht mehr gemacht hat.
Nicola, wir haben immer am Schluss von jedem Podcast mit dem Victor ein wunderbares Spiel. Das heisst, er rennt weder oder. Er muss sich da immer entscheiden zwischen Begriffen zu nennen. Und ich bitte dich einfach, da mitzumachen.
Rennt weder oder. Was mag Victor lieber?
Taxi oder Uber?
Ganz klar Uber. Ganz eine coole Erfindung, aber komischerweise noch nie in der Schweiz eingesetzt, immer im Ausland.
Ja, ich denke auch, Uber hat einige Vorteile, einige neue Sachen, die man sehr gut nutzen kann, vor allem im Ausland. Ja.
Sparen oder Geld ausgeben?
Sparen. Ich tue sparen und mein Mann tut Geld ausgeben. Wir haben da Arbeitsteilung.
Ich glaube, ich bin ein sparsamer Mensch. Wenn wir jetzt gerade beim Geld ausgeben sind, das kann meine Frau glaube ich auch besser. Sind wir konkurrent, Nicola? Sie findet immer, es ist so schwierig, dir etwas zu schenken. Du hast irgendwie... Du brauchst nichts. Und ja, ich bin einfach glücklich mit dem, was ich mache.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, aber ich habe nämlich auch Freude an den Sachen, wo mein Mann Geld ausgibt. Von dem her ist das tipptopp.
Sehr gut. Nicola, Instagram oder Facebook?
Instagram. Bin ich mehr.
Victor, weder noch, gell?
Ja, ich kämpfe ein bisschen dagegen. Ich habe es zum Glück ein bisschen verpasst und ja, bin echt froh darum.
Die letzte Frage, Nicola. Intelligenz oder Schönheit?
Oh. Intelligenz, die innere Schönheit.
Ich beantworte die Frage, Nicola tut das vereinen.
Sehr gut.
Intelligente Schönheit.
Und der Victor?
Ich habe Freude an Schönem. Und Schönheit ist wichtig und gut, aber Schönheit ohne Intelligenz ist langweilig.
Der einzige Podcast mit so einem Weltklasse-Sportler. Und du und ich dürfen da dabei sein. Wir sind auf dem Weg dorthin. Wir hören uns und reden dann wieder mit dem Victor über das, was du jetzt gerade machst, nämlich etwas hören während dem Laufen. Was ist okay? Was soll man gescheiter bleiben? Und welchen Einfluss hat zum Beispiel Podcasts oder Musik auf unser Training? Bis bald.
Das war Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Wir hören uns beim nächsten Run.